Es ist ja alles super. Es ist alles super und es gibt überhaupt keine feministische Bildung, gar nicht. Und damit ist eigentlich alles erledigt und jede Frau muss aufs Neue, in der Sekunde, wo sie halt sexualisiert wird und es passt ihr nicht oder wo was gegen ihren Willen gemacht wird oder wo sie ein Kind kriegt und dann plötzlich in der Arbeit nicht mehr alles so funktioniert, muss jede als Individuum aufs Neue erlernen, dass nichts in Ordnung ist, dass alles nur am Papier ist und dass nichts wirklich ausgefochten ist.
Wir haben unser Gespräch mit Gertraud Klemm kurz vor Inkrafttreten des zweiten Lockdown am 2. November 2020 in der Lobby des Wiener Hotels Schani aufgezeichnet, wo wir sehr freundlich aufgenommen wurden. Dass patriarchale Hintergrundgeräusche nicht immer ausgeschaltet werden können, hört ihr leider auf der Aufnahme. Man kann das als Beleg für vieles sehen, das im Gespräch mit Gertraud Klemm thematisiert wurde. Wenn wir die akustische Untermalung geahnt hätten, hätten wir uns jedenfalls sehr viel lieber mit den spielenden Kindern abgefunden, vor denen wir zuerst an einen anderen Tisch geflohen sind. Wir bitten euch jedenfalls, die Tonqualität zu entschuldigen und hoffen, ihr könnt dem Gespräch trotzdem gut folgen.
Mit Hippocampus hat die in Wien geborene und in Niederösterreich lebende Autorin Gertraud Klemm einen feministischen Revenge-Roadtrip geschrieben, bei dem das feministische 68er-Urgestein Elvira Katzenschlager und ihr junger Sidekick Adrian mit einem alten VW-Bus auf einem Rachefeldzug durch Österreich und bis nach Süditalien gehen. Im Namen der mit Elvira befreundeten, erst kürzlich verstorbenen Autorin Helene Schulze, die von der Kritik nie die Aufmerksamkeit geschenkt bekommen hat, die in ihrem Werk zugestanden hätte, legen die beiden bei ihrem feministischen Kreuzzug 12 Stationen weiblicher Demütigung, zugefügt vom patriarchal geprägten Literaturbetrieb, in aktionistischen Kunstinstallationen offen. Dabei wird die viel zu klein ausgefallene Bachmann-Statue in Klagenfurt ebenso bedacht wie das Penismuseum in Neapel. Es geht um den männlich dominierten Buchmarkt, der Werke von Frauen allenfalls mit dem Titel Fräuleinwunder betiteln mag und darum, dass Künstlerinnenbiografien da enden, wo das erste Kind geboren wird. Es geht um Literatur von Frauen in einer von Männern dominierten Welt.
Aufmerksamen Hörerinnen und Hörern ist bereits aufgefallen, dass wir schon etliche Autorinnen zu Gast hatten, in deren Texten Tiere eine wichtige Rolle spielen. Diesmal ist es der titelgebende Hippocampus. Die Verkleinerungsform Seepferdchen wollen wir lieber nicht verwenden. Also eines der wenigen Wirbeltiere, bei denen das Männchen die Schwangerschaft übernimmt. Aber nicht nur das, Hippocampus, das ist auch das Gedächtniszentrum im Hirn. Einen Hippocampus in oranger Farbe hinterlässt die Protagonistin Elvira Katzenschlager bei allen ihren feministischen Umgestaltungen, mit denen sie die verstorbene Autorin zurück in Erinnerung rufen will. Ganz kurz über die Autorin, die wir heute eingeladen haben. Gertraud Klemm hat Biologie studiert und 2006 mit einem Erzählungsband debütiert. In den Folgejahren sind etliche Romane erschienen, unter anderem Herzmilch, Aberland und Muttergehäuse. Für ihre Texte wurde Gertraud Klemm mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ich möchte nur zwei herausgreifen, die irgendwie auch mit dem Buch zu tun haben. 2014 erhielt sie den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb zugesprochen. Im Jahr darauf stand sie auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Ihr Roman Hippocampus ist 2019 bei Krämeyer und Scheriau erschienen. Hallo Gertraud, schön, dass du auf Buchfühlung zu Gast bist.
Danke für die Einladung.
Heute, heißt es in deinem Roman, ist der Literaturbetrieb ein Kindergarten für schwer Erziehbare. Jeder darf alles. Wie viel Mut bedarf es denn, in einem Buch derart offen über den Literaturbetrieb zu schreiben? Und wie waren die Reaktionen von Kolleginnen und Kollegen, von Veranstalterinnen, Buchhändlerinnen, also kurz gesagt von dem ganzen Literaturbetrieb, dem Netzwerk?
Gerade der Satz ist kritisiert worden von... Oder ist ins Netz gestellt worden, das weiß ich noch. Und es wurde auch groß diskutiert. Also in Wirklichkeit ist das ja eine sehr flapsige Ansage von meiner Protagonistin. Und das muss ja nicht ich selbst aussprechen, sondern das kann meine Protagonistin sprechen. Aber es ist natürlich schon so, dass sich einiges verschoben hat im Literaturbetrieb. Ich habe das Gefühl, die Beurteilungskriterien haben sich verschoben. Der Markt, die Geldmacher, die Geldmaschine funktioniert anders. Die Preispolitik ist anders als früher. Manches ist transparenter geworden, manches ist kapitalistischer geworden. Manche Entscheidungen sind jetzt meiner Meinung nach nachvollziehbarer. Manche Genies werden jetzt anders geboren und anders gekürt. Ich habe ganz große Angst gehabt eigentlich vor der Reaktion des Literaturbetriebs, weil ich doch wirklich auf alle hinhau. Eben auf diese Jury, sehr viel auf Literaturkritiker und Kritikerinnen und einfach auf diese total subjektive Beurteilung von Autoren und Autorinnen und auf diese wahnsinnigen Genies, die dann einfach so aus der Box springen die ganze Zeit. Jung und wahnsinnig schön und wahnsinnig intelligent und wahnsinnig fuckable und dann wahnsinnig schnell wieder weg. Also das ist irgendwie, das nehme ich halt alles aufs Korn. Und dachte mir, ich wär viele Ohrfeigen kriegen, aber ich habe keine einzige bekommen. Okay. Also das war eine ganz große Überraschung, also wie kritikfähig der Betrieb, also zumindest an der Oberfläche ist. Mhm. Vielleicht hat es dann intern was gegeben, das weiß ich nicht, aber ich meine, ich glaube, das ist, ja, diese Leute sind ja auch nicht vor Selbstkritik gefeit und vor einer, ja, vielleicht vor einer anderen Sichtweise auf ihr Arbeitsumfeld.
Wenn du das erwartet hast, hättest du vielleicht sogar gewünscht?
Nein, aber ich habe halt einfach, also es hat mich schon einiges an Mut gekostet, diese Elvira das alles machen zu lassen, muss ich ehrlich sagen, weil die halt schon ziemlich direkt an die Sachen rangeht. Ja. Also das liest man dann eh vielleicht, aber die geht zum Beispiel in eine Preisverleihung rein und sperrt den Juror ins Kammerl und verleiht den Preis halt statt der jungen androgynen Schriftstellerin der alten feministischen toten Schriftstellerin. Und also sie greift sogar wirklich in das Geschehen ein. Und das sind schon, da hebel ich dann schon diese Gesetzmäßigkeiten aus. Aber das hat mir schon Spaß gemacht, aber das stimmt. Also ich hab mir eigentlich ein bisschen mehr Protest erwartet, ja. Ja. Oder Verteidigungsstrategien eigentlich, die dann fehlschlagen. Ja. Im besten Fall. Also sowas in der Art, ja, das stimmt natürlich. Das gehört zur Provokation dazu. Ja. Ja.
Das erinnert mich ein bisschen an das, was die Veronika in der letzten Folge gesagt hat, dass sie, weil wir sie gefragt haben, wie sie zu den Büchern kommt, die sie rezensiert. Dann sie gemeint, man kriegt immer so ein bisschen die Bücher zugewiesen, die dem Interessensgebiet entsprechen, oder? Und dann entsteht aber da ja auch wieder irgendwie so eine Art Bubble. Ne? Da kriegt sie die Bücher von Frauen, die in eine Richtung gehen, die sie eher positiv besprechen wird. Oder man hat eigentlich dann weniger Auseinandersetzung im Feuilleton auch, wenn das so vonstatten geht, oder? Eigentlich sollte man es irgendwie blind vergeben. Ja, Rezensionsexemplare.
Es gibt ja sogar Autoren, die sagen, oder ich weiß nicht, wer das war, vergessen oder irgendein Philosoph hat gesagt, man sollte überhaupt keine Autoren und Autorinnen, aber überhaupt keine Namen mehr von Autoren auf die Bücher draufschreiben, weil das ja schon so wahnsinnig viel so voreingenommen macht. Ne? Ist das ein Mann, ist das eine Frau, ist das jemand, der schon 1000 Preise hat, ist das eine Newcomerin, wie schaut die aus, wie hübsch ist sie, also wie herzeigbar und so weiter. Also das ist ja alles, beeinflusst ja alles die Art, wie über diese Bücher auch gesprochen wird und wie über die Personen gesprochen wird, aber ja, die Zuweisung stimmt. Ja. Also ich bin ja, tut mir auch wahnsinnig schwer, was zu lesen. Also ich habe immer ganz große Angst, wenn alle ein Buch loben. Also das ist für mich ein ganz schlechtes Zeichen. Wenn es überhaupt nicht polarisiert, wenn sich die Kritik total einig ist, wie genial das ist, dann ist es meistens was mir überhaupt nicht gefällt. Das sind dann diese eierlegenden Wollmilchsäue, die halt irgendwie so zwischen allen Stühlen hängen. Also für mich ist es einfach immer derselbe Eindruck. Ich komme mit dem eigentlich nie zurecht.
Der Verlag hat dein Roman ja beworben mit dem Satz, Gertraud Klemm legt den Finger dorthin, wo es weh tut. Am Beispiel der Literaturbranche zeigt sie, wie es um die gleichberechtigte Wahrnehmung von Frauen tatsächlich steht. Was hat die denn dazu bewogen, die dieses Themas wirklich anzunehmen?
Und das war schon eine Zusammenfassung der Erfahrungen, die nicht nur ich, sondern die also Erfahrungen und Beobachtungen, die ich in den letzten 10 Jahren, in denen ich doch schon im Betrieb bin, gesammelt habe. Und ich habe mir immer gedacht, hier ist ganz besonders exemplarisch und brutal zu sehen, was in der Gesellschaft schon schief läuft im Literaturbetrieb. Und hier kann ich es aufs Korn nehmen und kann es auch persiflieren, weil ich die Erfahrungen habe und weil ich wirklich mich auskenne mittlerweile und eben selber auch die Erfahrungen gemacht habe, dass ich zum Beispiel ganz lang keinen Verlag gefunden habe, dass ich das Gefühl gehabt habe, diese politisch-feministischen Inhalte vergiften das ja. Ne? Also das ist wirklich, das war dann so diese Art Literatur, die man nur mit den Gummihandschuhen anfasst, wenn man ein Literaturkritiker ist. Wobei ich mal ganz ehrlich sagen muss, dass sich das gerade in den letzten 3-4 Jahren eklatant gedreht hat. Oder wirklich, dass das sehr viel in Bewegung gekommen ist. Aber für mich war es schon eine Frage, gerade der Literaturbetrieb tut ja so viele Genies erschaffen und kreisen. Ne? Also das ist ja wirklich, das kannst du richtig zuschauen, wie so eine Newcomerin oder ein Newcomer kommt und dann kommen ein paar Leute und sagen, und dann kommen ein paar Preise und plötzlich ist das Genie geboren. Und das Genie ist dann vielleicht, weiß ich nicht, Ende 20. Und meiner Meinung nach gehört zum Genialen einfach auch unterschiedliche Stadien. Und also für mich, das ist eben dieser Geniebegriff, der so aus nichts kommt, ja, das ich so unfair finde. Das ist dann ein Qualitätssiegel, das ein Mensch bekommt, wo er dann auch bestehen muss oder sie. Ne? Also das ist mir schon aufgefallen. Und gerade der Literaturbetrieb gefällt sich ja auch so wahnsinnig gut, indem ich so eitel und so für mich jetzt auch so angreifbar. Also deswegen habe ich mich des Themas angenommen, weil man dachte, das ist auch noch nicht gemacht worden.
Ja. Und es ist auch spannend, weil von außen dieser Literaturbetrieb, wenn man jetzt nicht direkt drinnen steht, so behütet wirkt und so, die wissen noch, wie es geht und da ist alles rosig und gut.
Ja, es ist eine weiße, schon noch ein bisschen eine weiße Kante gewesen, ne? Ja, finde ich auch. Also so, ja, so unschuldig ein bisschen, ne? Aber der ist überhaupt nicht unschuldig. Ja. Sehr, sehr schuldig an vielen.
Helene Schulze ist die erste tote Autorin auf einer Longlist, nämlich auf der des Deutschen Buchpreises, wie ich eingangs schon erwähnt habe, auf der du auch einmal gestanden bist schon. Der Deutsche Buchpreis spielt jetzt nicht nur in der Buchbranche eine wichtige Rolle, sondern inzwischen ja auch schon in etlichen Büchern, also in der Literatur selber. Ich denke da zum Beispiel an Das bin doch ich von Thomas Glavinitsch, aber vor allem an Marlene Strerowitz' Nachkommen. Die sehr junge Protagonistin aus Strerowitz' Roman, Nelia, die mit ihrem Werk die Reise einer jungen Anarchistin durch Griechenland für den Deutschen Buchpreis nominiert ist, die könnte man überhaupt ein bisschen als Gegenstück zu Helene Schulze lesen, beziehungsweise umgekehrt, oder?
Definitiv, ja. Also die kommt halt, ich wollte gerade sagen, umgekehrt, ja. Also das ist natürlich dann das andere Ende der Realität, ist dann nicht die Verkannte, die den Preis eigentlich hätte kriegen sollen, sondern die Newcomerin, die gar nicht umgehen kann mit dieser Art von Aufmerksamkeit. Und die ja, in dem Roman ist das ja so, im Endeffekt die ganze Zeit draufzahlt. Also sie ist die in dem kleinen Hotelzimmer ist, sie kriegt nie was zum Essen, sie hat keine Jacke mit. Also diese Frau ist ja in einer ständig unangenehmen, ausgebeuteten Situation und alle anderen um sie herum parasitieren eigentlich auf ihrem Werk und auf ihrer Arbeit. Und da gibt es natürlich eine Gemeinsamkeit zu Helene Schulze, aber so könnte man es lesen. Es ist einfach eine von vielen Spielweisen, wie dich der Betrieb dann eigentlich verwurstet und auch missbraucht für seine Zwecke.
Aufgewachsen ist die Protagonistin aus Strerowitz' Roman ja in Kaiserbad, also noch eine Analogie zu dem Buch. Das ist unschwer als Baden bei Wien zu erkennen, den Geburtsort von Marlene Strerowitz, zu dem du auch eine biografische Verbindung hast, glaube ich, oder?
Es ist eigentlich, ich bin in Wien geboren, weil mein Vater Beamter war und das in einer Beamtenklinik. Beamtentochter der Beamtenklinik geboren wurde. Das ist die beste Gebärklinik auf der Art, die man halt früher so geboren hat. Und bin eigentlich meinen dritten Lebenstag in Baden gewesen, bin in Baden aufgewachsen. Also das sagt mir sehr viel. Und ich weiß schon, wovon die Marlene Strerowitz spricht. Also ich habe es eine Generation später angefangen zu beobachten, aber es hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Und ich habe auch mit der Marlene ausgemacht, dass ich Kaiserbad verwenden darf. Also ich hab nämlich überlegt, beim Roman Aberland habe ich das schon. Und habe mir gedacht, na geh, das ist ein Jahr vorher rausgekommen, die Nachkommen war 2014, glaube ich, oder so. Ja, hat sie es vor mir verwendet und ich habe sie dann gefragt und sie sagt, na, da verwendest du doch. Das kann ruhig in mehreren Romanen vorkommen. Also, das ist verbrieft.
Ja. An sich noch intensiver als Marlene Strerowitz oder Ingeborg Bachmann, die ja auch im Roman eine Rolle spielt, ist die Biografie der Schriftstellerin Brigitte Schweiger in den Roman eingeflossen. Was sind denn da die Analogien zu Helene Schulze? Oder vielleicht noch wichtiger für die Hörerinnen und Hörer, die Brigitte Schweiger und ihr Werk nicht mehr kennen, warum sollten sie das ändern und ihre Texte lesen?
Ja. Also ich spiele da auf den Schlüsselroman von der Schweiger, also Wie kommt das Salz ins Meer an. Da war sie 27 Jahre alt, hat aber schon, also wirklich angeblich 10 Jahre an dem Buch geschrieben und hat mit diesem Buch, ich glaube, 500.000 Stück verkauft und es ist in 14 Sprachen oder so übersetzt. Also wirklich ganz große, große Auflagen und ein früher Erfolg. Und ich war jetzt gerade eben in Freistadt, weil es wird jetzt bald eine Brigitte Schweiger-Gasse geben. Es ist ganz toll, wie dort sich engagiert wird. Und dann hat mir eben ein Literaturwissenschaftler, Stefan Maurer, hat mir da mitgebracht, also ganz viele Zeitungen, wie die damals aufgemacht worden ist, also noch bevor es das Fräulein-Wunder gegeben hat quasi, also mit Home-Stories und mit seitenweise Fotos, wo sie lakonisch ins Wasser schaut und so. Also das war eine Riesensensation damals, dass eine junge Frau sowas schreiben darf überhaupt und dass es noch publiziert wird. Und sie hat dann mit 27 den großen Erfolg gehabt und also ihr Schicksal war dann so, dass sie das nicht reproduzieren konnte. Sie hat sehr wohl sehr gute Bücher nachher auch gemacht und hat dann versucht, also in ein oder zwei Jahresrhythmus halt Sachen rauszuhauen und irgendwie sich davon noch zu ernähren und davon zu leben. Und das ist dann aber schief gegangen, weil sie unter dem Druck überhaupt nicht arbeiten konnte. Und ich hatte mit ihr eine kurze, aber doch finde ich sehr schöne Brieffreundschaft. Und da hat sie mir halt einiges über die Verlage erzählt und dass das halt, also da war sie halt auch schon psychisch sehr krank und hat sehr zurückgezogen gelebt und also hat auch fast nichts mehr geschrieben, obwohl sie hat immer wieder geschrieben, aber also fast nichts mehr veröffentlicht und ist eigentlich total gebrannt von dem Literaturbetrieb. Also das war mir, also da habe ich dann gesehen, wie arg das eigentlich ist, dass es nicht so ist, dass du einen Erfolg hast und dann ist alles gut, sondern du musst auf den einen Erfolg, entweder musst du das Label halten oder du musst dich selbst überflügeln und ständig neu erfinden. Also der Literaturbetrieb nimmt dich, umarmt dich ja nicht ein ganzes Leben lang, sondern immer für jeden. Du musst ja eigentlich jeden Erfolg und deine Reputation, es sei denn, du bist ein Genie. Aber wenn du ja kein Genie bist und wenn du den Stempel nicht irgendwann draufgekriegt hast, musst du dir den mit jedem Buch neu verdienen. Und das habe ich zum Beispiel total unterschätzt. Und das ist mir bei der Schweiger ist mehr oder weniger dieses Worst-Case-Szenario eingetreten, dass sich dann einfach die Spirale von Geld verdienen und nicht arbeiten können und unter dem starken Druck und so weiter immer ärger und immer schneller gedreht hat und sie unter diesen Bedingungen nichts mehr produzieren konnte. Ne? Oder halt nicht mehr in der Form und auch die Kritik sie auch wirklich ganz arg fertig gemacht hat. Also das ist ja auch etwas, da habe ich ja auch jetzt gesehen, also der heilige Wendelin Schmidt-Denger, also hat über die gesprochen und geschrieben, da vergeht's da. Also ganz, ganz gravierende Fehler, die man nicht machen darf, zum Beispiel Protagonistin und Autorin miteinander verwechseln und der Autorin ihr Schicksal und der Protagonistin das Schicksal vergönnen und sie als Gänschen bezeichnen und so. Also das wurde dann von der Daniela Striegel dann eh auch beschrieben, aber also da haben alle einfach über das sehen alle hinweg. Das ist das, wenn das Genie, das Literaturkritiker-Genie einfach das junge Gänschen fertig macht, ist dagegen sachlich nichts einzuwenden. Und da merkt man dann einfach, wie subjektiv das ist. Wenn man sich das jetzt durchliest, das ist einfach nicht, das ist völlig aus der Zeit gefallen, aber das war früher State of the Art. Ne?
Ich wage jetzt einmal den ersten Schritt ins Buch, Hippocampus, und zwar wird da Elvira und Adrian, den beiden Protagonisten, alternierend ein Kapitel gewidmet. Und Elvira ist eine Feministin alten Schlags, wie wir schon gehört haben, und Adrian ist ein junger, ziemlich unbedarfter und unreflektierter Hipster, ist mir vorkommen, und Kameramann. Die erzählerische Schlagkraft kommt mir vor, liegt darin, in dieser Konstellation, in diesen komplett unterschiedlichen Lebenskonzepten, die da aufeinandertreffen. Was hat denn dich dazu bewogen, Adrian und Elvira mit ihnen diese zwei Welten aufeinander clashen zu lassen? Fast schon?
Das war eigentlich ein Experiment, das schon viel, viel früher war. Das war, ich wollte einen total konsequenten Rollentausch machen. Ich wollte, also in jeder Hinsicht, ich wollte die ältere Frau mit allen Attributen des Jungseins und Beginnens ausstatten und den jungen Mann mit den Attributen, die einfach einer älteren Frau zugewiesen werden. Also ein Werteverlust. Dann ist er im Prekariat, dann ist er eigentlich, weiß er nicht wohin, er ist unzufrieden, er ist grantig, er ist ein bisschen, also er wird irgendwie von der Gesellschaft nicht so geschätzt und gewährt, wie er sollte, und sie ist eigentlich die Junge. Sie ist diejenige, die völlig ohne Konventionen lebt, die wahnsinnig frisch ist, die Sexualität so lebt, wie sie möchte, die einfach ihr Leben einfach in den Tag hinein lebt und das ist dann so gewachsen, dass sie sich abwechselnd äußern wollten und ich brauchte Elvira, um zu zeigen, wie man es besser machen kann, und ich brauchte den Adrian als Gegenüber, damit ihr jemand zuhört, wenn sie laut denkt, weil das, sonst denkt sie das alles im Kreis, und der auch mit seiner Unbedarftheit eigentlich schon ein bisschen entlarven kann, wie alt eigentlich ein Denken in einem jungen Hirn sein kann, wenn die Gesellschaft das so gebaut hat.
Ja. die dritte Person im Roman ist die tote Helene Schulze für mich also gewesen. Und sie ist die verstorbene Autorin, von der wir schon gehört haben, deretwegen sich Elvira auf den Weg durch Österreich macht mit ihrem Adrian, um eben Rache zu üben. Ich habe mir manchmal gefragt, ob Elviras Rache tatsächlich Helenes Sache dient. Eher scheint so, als würde Helene über den Tod hinaus keine Ruhe finden sogar. Also wieder einmal ist Helene Objekt, diesmal nicht von ihrem Mann, der sie als Hausfrau und Mutter missbraucht, sondern nicht von den Verlagen, die sie vor ihrem Tod unter einem Pseudonym noch einmal groß rausbringen wollen, vom männlichen Pseudonym sogar, sondern von ihrer ehemaligen Freundin und quasi Mitstreiterin fast schon, die an ihrer Stadt Rache am System nimmt, an einem System, an dem Helene bis zum Schluss aber auch teilgenommen hat.
Ja, genau. Irgendwie.
Also die war Teil von dem. Glaubst du, dass Frauen irgendwann einmal aufhören können, Subjekt zu sein?
Objekt.
Ja, danke.
Sicher glaube ich das. Aber ich glaube halt, dass es wirklich schwierig ist. Man müsste das ganze Leben lang durchhalten, die Rolle. Also man müsste das in der ganzen Biografie von Kleinkind an schon drinnen haben. Also als Mädchen müsste man schon Subjekt sein. Man müsste als junge Frau mit den ganzen Erfahrungen, die auf einen zukommen, Subjekt sein. Also das ist wahnsinnig schwierig. Spätestens in der Mutterrolle bist du Objekt. Also, und spätestens mit Beginn der Sexualität, finde ich. Also es ist eigentlich von der Geburt an, bist du gleich einmal ein Kleiderständer für rosa Strampelhosen. Und das ist schon, ich habe das Gefühl, bei den Männern geht es ja ähnlich. Ne? Aber sie kommen halt dann schon durch die Macht, die sie politisch und finanziell und die also bekommen, kommen sie da eher raus. Ne? Aber für uns ist es schwierig. Ne? Also ich glaube, dass du denkst, deine ganze Lebensspanne hinweg, diese Würde und dieses Subjektsein bewahren kannst, das ist sehr schwer.
Aber Helene war quasi wirklich von Anfang ihres Lebens bis ans Ende und darüber hinaus noch Objekt einer Sache quasi.
Dazwischen, glaube ich, würde ich schon sagen, dass sie sich besonnen hat auf ihr Können und so weiter, aber das heizt halt nicht durch. Also ich glaube, wird wahnsinnig schwer, wenn du mehr als eine Rolle hast. In der Sekunde, wo du die Rolle als Mutter, als Liebhaberin, als Angestellte oder als in irgendeiner Form in eine Machtstruktur reinkommst, musst du dann eigentlich wirklich doppelt so stark sein. Also das finde ich so arg, weil eigentlich in jeder Rolle, in der eine Frau ist, aufs Neue das Subjekt gepflegt werden muss und erlernt werden muss. Also weil das Objekt ist die Norm. Mhm.
Im Roman werden ja auch Machtverhältnisse abgebildet, wie wir sie in allen Bereichen des Lebens finden. Also nicht nur beim Literaturkritiker, sondern ist der Bürgermeister und so weiter. Es zieht sich so durch. Und der jungen Generation scheint es irgendwie egal zu sein und man glaubt sich an den Errungenschaften der 68er Generation ausruhen zu können. Dabei sieht man nach wie vor täglich und wie gesagt in allen Bereichen, dass die Missstände nach wie vor groß sind. Wie ist es denn deiner Meinung nach um den Mut bestellt, etwas dagegen zu unternehmen, zu tun?
Ja, ganz schlecht. Das ist also das Problem, was ich sehe, ist, dass die Frauen, die politisch wirklich noch am aktivsten waren und sind und die sich am meisten bewusst sind, was eigentlich Sache ist, das sind die jetzt ungefähr zwischen 60 und 70 sind, habe ich das Gefühl. Die kommen aus einer Zeit, wo sie wirklich das Rechtswesen eingreifen konnten, ne? Also wo Gesetze gemacht worden sind, die vorher ungerecht waren. Also da wurde ja wirklich wahnsinnig viel Ungerechtigkeit beseitigt, ja? Durch dieses Familienrecht zum Beispiel oder auch Paragraph 218 und so weiter. Dieses Bewusstsein ist nicht mehr da, weil alles, es ist ja alles super. Es ist alles super und es gibt überhaupt keine feministische Bildung, gar nicht. Und damit ist eigentlich alles erledigt und jede Frau muss aufs Neue, in der Sekunde, wo sie halt sexualisiert wird und das passt ja nicht, oder wo was gegen ihren Willen gemacht wird, oder wo sie ein Kind kriegt und dann plötzlich in der Arbeit nicht mehr alles so funktioniert, muss jede als Individuum aufs Neue erlernen, dass nichts in Ordnung ist, dass das alles nur am Papier ist und dass nichts wirklich ausgefochten ist. Und da gibt es ein ganz großes Vergessen, das drüber gebreitet ist. Es wird auch nicht unterrichtet, über das wird nicht geredet, ich meine jetzt mittlerweile schon, aber es wird nicht mit den jungen Frauen darüber geredet. Und ich sage immer, es sollte ein Unterrichtsfach geben, das müsste heißen, intelligente Lebensplanung. Oder wie fälle ich, und was passiert, wenn ich diese Entscheidung fälle? Was passiert, wenn ich alles so mache wie meine Mutter oder wie meine Großmutter? Oder in welche Abhängigkeit begebe ich? Oder wirtschaftliche Lebensplanung. Ja? Mhm. Wie sicher bin ich, wenn ich mich in eine finanzielle Abhängigkeit begebe? Ja. Das sind Schlagwörter, die mit denen erreichst du die jungen Frauen nicht, weil sie auch nicht so ausgebildet werden. Ja. Also in der Schule lernen sie das auch nicht. Sie lesen nicht diese Bücher, sie lesen nicht diese Artikel, es wird ihnen noch nicht erklärt. Sie müssten eigentlich die ganze Zeit durch die Stadt geschliffen werden, von einem Museum zum nächsten, durch die ganzen Straßen, müsste ihnen einfach zeigen, wo überall die Frauen fehlen. Ja, und da müsste man ihnen einfach zeigen, wo die alten Muttern wohnen mit der Mindestpension. Ja. Also das ist in Wirklichkeit ist das etwas, was halt alles so verschwindet. Diese alten Frauen verschwinden so, zum Beispiel. Das ist eine ganz eine große Wunde, finde ich, ist diese Altersarmut bei den Frauen. Aber die sieht man nicht.
Ich würde zuerst nochmal über Alter, weil ich möchte dann eh nochmal reden in einem späteren Verlauf des Gesprächs, weil es so inhärent ist auch dem Roman irgendwie, aber vielleicht auch diese Macht am Frauenkörper gegenüber, gerade aktuell sehen wir es in Polen irgendwie, dass da so massive Rückschritte gerade passieren, dass da gehen Frauen auf die Straßen, weil ihnen ganz einfaches Recht auf Abtreibung entzogen wird. Niemand findet Abtreiben gut, sagt der Adrian in deinem Roman, bis zu dem Zeitpunkt, wo es etwas mit dir zu tun hat. Mhm. Da ist es plötzlich super, dass immer abgetrieben wird, egal ob es erlaubt ist oder nicht, interessiert eigentlich niemanden. Genau. Nur die Pfaffen, die beschäftigen sich die ganze Zeit mit dem weiblichen Unterleib. Schreibst du in deinem Roman, was sagst du denn zu den aktuellen Entwicklungen in Polen und gerade wenn es diese Machtverhältnisse anbelangt, was bedeutet das für Europa und was bedeutet das für die Frauen, die jetzt irgendwie so in Bezug zu ihrer Weiblichkeit und zu ihrer quasi inhärenten Macht verlieren?
Also das war völlig erwartbar, dass das kommt in Polen. Das wird auch, glaube ich, in den Vereinigten Staaten irgendwann mal passieren, wenn da nicht dagegen gesteuert wird. Also da sieht man ja, wie es um diese Rechte bestimmt ist. Die sind immer nur dann was wert, wenn eine Frau drin sitzt, die da mitentscheidet und mitbestimmt. Das ist einfach es ist immer dasselbe. Es können männliche religiöse Oberhäupter oder Politiker einfach keine ordentliche Frauenpolitik machen. Das wird nie so sein. Mhm. Ich behaupte jetzt nicht, dass Frauen gute Frauenpolitik machen, weil das sehen wir jetzt gerade, dass in einem Nationalrat, der einen extrem hohen Frauenanteil hat, genau solche Frauen drin sitzen, die genau das Gegenteil von Frauenpolitik machen. Aber das ist wieder was anderes. Mhm. Also, was ich sehe, was mir wahnsinnig gefällt an dem Ganzen, ist, wie widerspenstig die Frauen sind, wie die auf die Straße gehen, wie sie ihre Männer mitnehmen. Auch die Solidaritätsbekundungen aus Österreich, aus den anderen europäischen Ländern sind extrem, Aber gewählt wurde diese Regierung auch von Frauen. Ja. Und genauso in den Vereinigten Staaten. Das ist die größte Katastrophe, ist diese Mittäterschaft, die spreche ich auch immer wieder an. Also das ist eine völlige Unsolidarität mit Frauen, die in einer Situation sind, in der man selber halt auch kommen können. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Das ist mir so unbegreiflich, dass ich als Frau einen Trump oder einen Bolsonaro wählen könnte, der so abfällig über mein Geschlecht spricht und über meine Geschlechtsgenossinnen und über sowieso über alle anderen auch, außer sich selbst. Aber das würde mir im Traum nicht, das für mich ist es ein ganz großes humanistisches Problem, wenn jemand so ist, und das ist für mich unwählbar. Ja? Aber es haben auch in Österreich, es wählen die Frauen wahnsinnig gern diese religiösen Fanatiker, diese fundamentalen Konservativen. Das ist ein Riesenproblem, wo ich mich immer frage, wie klein kann der Selbstwert von einem Frauenkollektiv sein, wenn sie sich freiwillig für solche Regierungen entscheiden? Oder wie groß muss ihre Angst vor etwas sein, vor der sie sich dann beschützt fühlen müssen? Das ist, glaube ich, ist das Angst ist ein ganz großes Thema.
Glaubst du, darauf Bezug nehmen, dass Emanzipation und Religion irgendwie zusammenpassen können?
Das ist eine super Frage. Ich arbeite gerade an einem Buch, wo ich an die Grenzen dieser Veränderbarkeit von diesen Frauen, dass sie endlich mal aus diesem geringen Selbstwert und aus diesem ständigen Beschutztwerden Scheiße rauskommen. Ja? Und ich sehe ganz einfach, dass alle patriarchalen Religionen verlaufen alle nach einem Schema F. Das heißt, Gott ist männlich und weiß, ein alter Mann, hat junge Männer um sich, die alle entscheiden, die quasi wie so ein Parlament unter ihm sind und alles exekutieren und eine Exekutive auch sind. Und dann gibt es die Frauen. Und die Frauen sind immer erst in der dritten, vierten Reihe und meistens in der Form von Ersatzheiligtümern oder von Gebär, in ihrer Gebärfunktion da. Mhm. So, das ist wurscht, ob das in allen Religionen gleich. Ich glaube, dass es sehr viele weibliche Religionen gäbe, gibt, dass die sich aber natürlich nicht durchgesetzt haben, weil sich natürlich immer diese ganzen kämpferischen Religionen und diese ganzen kriegerischen Ansätze immer durchsetzen. Aber es gibt natürlich, das muss man anschauen, diese ganze Weiblichkeit ist wirklich rausgerissen aufs Grauslichste. Und das wäre natürlich eine wahnsinnig tolle Sache, wenn man mal eine Frau anbeten würde. Mhm. Also, und ich arbeite dann, und ich verstehe, was ich ja gar nicht verstehe, ist, dass dann diese Frauen wirklich ganz tolle Bewegungen machen, aber nicht aus diesem Patriarchalen ausbrechen, mhm, dass die nicht sagen, ich suche mir jetzt eine Figur aus der Bibel raus, mhm, und die bete ich jetzt an. Mhm. Mir ist es jetzt wurscht, wer das ist. Kann irgendjemand aus dem Alten Testament, aus dem Neuen, es kann auch eine Fantasiefigur sein, es kann auch nur ein Heiliger Geist, eine Heilige Geistin sein, das ist mir, ist, mir, ist, wer das, also mir wird einiges einfallen, ja. Und dass ich wirklich sage, ich nehme die Bibel her, weil ich suche mir das aus und ich suche mir die Bibelstellen, genauso wie das ja alle anderen auch machen, so raus, dass ich als Frau einen guten Stand habe und dann mache ich mal diese Religion selber. Und dann brauche ich den Papst nicht mehr und dann brauche ich den Vatikan nicht mehr, dann sollen sie sich ihre Kirchen selber putzen. Aber dafür bräuchte es halt, glaube ich, auch auf jeden Fall Geld.
Aber ich frage mich, ob da Frauenfiguren aus der Bibel vielleicht, die eh schon einen patriarchalen Struktur, ich meine, Maria ist, hat eine unbefleckte Empfängnis, oder die ist ganz einfach die heiligen Figur schlechthin, die noch nicht einmal Sex gehabt hat, um ein Kind zu kriegen, oder? Also das ist ja dann sofort mit Schmutz beworfen. Oder, also ich frage
mich, ja, man könnte es ja umdeuten. Man könnte sagen, was ist unbefleckt, was ist Empfängnis? Also, man könnte auch sagen, die hat einfach eine wahnsinnige Gebärkraft. Man könnte dieses Gebären in den Mittelpunkt stellen,
ja,
und die Heiligen, also ich glaube, dass es keine große Hexerei wäre. Man könnte auch überhaupt eine neue Religion machen.
Ja.
Man könnte eine Naturreligion machen, und ich habe einen ganz einen großen Verdacht, dass die Frauen unheimlich gern was Weibliches anbeten würden. Also warum, also wenn man schaut, warum machen sie alle Yoga, warum verbeugen sie sich so gern voreinander, warum sie so gern räuchern und Kerzen anzünden und alles so schön dekorieren und einen Tisch und einen Altar, das ist ja eine unglaubliche, ein Bedürfnis nach einem feministischen Ritual, nach einem weiblichen Ritual, das nicht von diesem Patriarchat irgendwie dauernd ersoffen und erschlagen wird. Also das ist wirklich, dass du sagst, du hast ein Kernritual, wo du diese Weiblichkeit anbieten kannst.
Ja. Wir haben vorhin kurz über die Debatte um das Recht zur Abtreibung oder auf Abtreibung gesprochen. Eine andere Debatte, die auch gerade ganz aktuell ist, ist die rund um die Denkmäler, angestoßen von der Black Lives Matters Bewegung. Wird viel darüber diskutiert, wer es verdient hat, auf einen Sockel gestellt zu werden und Raum einzunehmen, öffentlichen Raum einzunehmen. Dein Roman ist erschienen, kurz bevor die Debatte Fahrt aufgenommen hat, leistet aber, finde ich, einen sehr wichtigen Beitrag dazu. Hat dich das überrascht, dass ein Jahr später in Wien Interventionen am Loega-Denkmal stattfinden? Was ist dein Standpunkt dazu? Sollen Denkmäler stürzen oder wie soll man mit ihnen umgehen?
Ich glaube, wir müssten das ganz, also wie gesagt, man kann es, da gibt es ja mehrere Ansätze. Erstens, diese Denkmäler verrotten ja nicht. Die sind erstens als Kunst definiert, zweitens sind es gigantische Marmorblöcke, gigantische riesige Berge, die man schwer versetzen kann. Also mit denen muss man irgendwie umgehen lernen. Ja. Ich glaube, es gibt zwei Ansätze. Den einen ist wirklich, und gerade beim Karl-Loega-Denkmal, das ist ja schon uralt, dieser Vorschlag, ich glaube 10 Jahre, dass man diesen ganzen Loega um 3 Grad nach rechts zu kippen, wird nicht gemacht. Ja. Also es gibt natürlich auch im Hintergrund eine große Lobby, die das nicht will, das ist mir schon klar, die auch diese Umbenennung von Städten nicht möchte, von Stadtplätzen, weil sie mit großen organisatorischen Präparium verbunden sind, das verstehe ich alles. Ja. Aber ich glaube, wir müssen das kommentieren. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, wir müssen ganz viel entgegensetzen. Mir ist das eben aufgefallen nach den Spaziergängen mit der Petra Unger. Die zeigt einem diese, eigentlich finde ich, die beschreibt es auch und zeigt das, und dann siehst du das plötzlich. Und dann bist du infiziert und hörst das nie auf zum Sehen. Ja. Also das finde ich, das ist ganz groß. Das ist halt Bildung, eine Art von Bildung, die dir die Welt anders, also die dir einfach zeigt, was für blinde Flecken du schon hast. Und das finde ich, das fände ich sehr wichtig, dass sowas dann aber auch in Form eines Schildes oder so angebracht wird, damit du weißt, das, was du da anschaust, ist nicht mehr normal, ist nicht mehr zeitgemäß. Ist vielleicht schön gemacht, aber da fehlt was. Da fehlt der Kommentar, da fehlt das andere Geschlecht, da fehlt irgendeine Randgruppe, die vielleicht da auch beteiligt gewesen wäre. Und ja, und solche Sachen wie Kriegerdenkmäler, man müsste das alles überdenken. Man müsste überdenken, warum man nur den Soldaten gedenkt, die im Krieg waren. Das ist ja völlig idiotisch. Und da gibt es kein Kaff so klein, dass da kein Kriegerdenkmal ist. Das ist mir dann eben so aufgefallen, dass das die Opfer in unterschiedliche Klassen reiht, die, an die man sich erinnert und die man am besten vergisst. Mhm. Also das sind auch so Kategorien, die durch diese Denkmäler geschaffen werden und die finde ich kann neu interpretiert. Mhm. Und ich finde das ganz toll, was jetzt gerade passiert, dass diese, ja, und dass doch diese Sklaventreiber-Denkmäler von der Black Lives Matter, dass die einfach geschliffen werden. Mhm. Also Verbrecher braucht man echt nicht herumstehen haben. Das ist also, und man muss ja auch wirklich, finde ich, auch neue Denkmäler überlegen. Mhm. Man hat da ganz großen Nachholbedarf. Mhm. Also in meinem Roman kommt auf die Maria Therese eine riesige Johanna Donald drauf. Ah, ja. Ja, eine 10 Meter große Gruppe im nächsten, ja, weil ich das ganz wichtig finde. Die gehören da ganz, also viel wichtiger als die Maria Therese. Und Maria Therese hat ganz schlimme Sachen auch entschieden und bestimmt, die uns heute noch verfolgen. Eben gerade was die Abtreibung betrifft, fußt auf einem Gesetz von der Maria Therese, das damals unter Todesstrafe gestellt hat. Ja. Also das darf man nicht vergessen. Das hat nicht nur heilig, ist keine Heilige, keine feministische. Muss man nicht feiern. Also kann man es für das Denkmal haben, man könnte auch was gegenüberstellen. Platz wäre genug.
Ja. Wenn wir wieder zurück zum Roman gehen, der Bachmann-Preis ist deutlich sichtbarer als jedes Denkmal und trotzdem, und das hat auch die Wissenschaftlerin Veronika Schuchter in der letzten Folge von Auf Buchfüllung vorgeführt, können, wenn von der Bachmann die Rede ist, viele Menschen gar nichts damit anfangen, also ihr nicht einmal ein Werk zuordnen.
Aber den Preis schon, ne?
Den Preis schon, ja, voll, aber am Werk zuordnen, Ingeborg Bachmann, schwierig. Robert Musil, den wir gerade genannt haben, fällt da vielen schon viel leichter oder vielen anderen Männern. Wieso glaubst du, ist das so und was könnte man denn daran ändern?
Ja, das ist, also ich glaube, also was da passiert ist, dass diese Frauen in Vergessenheit geraten, weil niemand etwas dagegen unternimmt. Also das ist ja zum Beispiel auch mit der Haushofer so gewesen. Also es ist völlig undenkbar, dass ein männlicher Kollege, der von diesem Rang gewesen wäre, zum 100-jährigen Geburtstag keine Gesamtausgabe rausgibt. Also solche Sachen passieren die ganze Zeit. Die passieren immer nur Frauen. Oder dass der Nachlass nicht geordnet ist, dass da nichts geregelt ist. Das sind schon so Knotenpunkte, wenn es um diese Unsterblichkeit geht. Ne? Wie wird dein Werk behandelt? Wie viele Gassen sind nach dir benannt? Also wie wirst du eigentlich in der Zivilbevölkerung dann auch noch geehrt und verankert? Und was ist mit deinem Nachlass? Und wie wird dir gehuldigt in Form von Unterricht, Uni und so weiter? Ne? Und das sind diese Säulen, mit denen du dich gegen das Vergessen wappnen kannst. Und das muss jemand für dich machen, das kannst du nicht selber machen. Und dann muss sich dann jemand für dich einsetzen. Und wer ist das? Das sind die Stadträte, die dann mehr oder weniger die Sachen in Auftrag geben. Das sind die Universitätsprofessoren, die das in ihren Vorlesungen behandeln. Das sind die Leute, die großen, tollen Sammlungen, die 100 besten Autoren der letzten 100 Jahre rausgeben. Es ist einfach alles, es ist überall immer so, dass den Leuten dann halt die Männer zuerst einfallen, wenn es um die Ehrung und um die Lorbeeren posthum geht. Bei der Bachmann ist es deswegen besonders arg, weil die in Klagenfurt ja keine Gasse hat, sondern nur eine Schule, die nach ihr benannt ist. Und dieses Köpfchen, das ist ja auch eine lustige Geschichte, wurde ja entfernt. Also ich habe ja in dem Roman habe ich ja über diese kleine Büste gesprochen, dass man die nicht, also die macht dann, die Elvira macht dann einen Salat draus, weil ein Bachmann-Salat gab es zumindest in der Zeit, wo ich Stadtschreiberin war. Und den Preis, man sieht ja schon, der Preis, der funktioniert. Ja. Der wird ja regelmäßig Jahr für Jahr, gibt es das Präporium, gibt es die Presse, gibt es den Namen, das wird dann verankert. Ja. Aber also Gasse wurde keine benannt nach ihr und in der Nacht, wo die Premiere von Hippocampus war, hat jemand den Kopf abgesägt von der Bachmann. Und der ist verschwunden. Und also die Bürgermeisterin hat jetzt einen Wettbewerb ausgeschrieben, dass jetzt die Bachmann ein ordentliches Denkmal mitten in der Stadt bekommt. Und das finde ich super, hat mir total gefallen. Also alle haben natürlich mich verdächtigt, also den Kopf abgesägt, ja. Habe ich nicht gemacht. Deswegen schreibe ich drüber und mache es nicht selber, weil ich nicht mit einem Fuß im Kriminal stehen will. Ja. Aber das war total wirklich lustig, wie dort alle gesagt haben. Ich habe mir wirklich am Tag vorher noch ein Interview gegeben und da schimpfe ich halt auch auf diesen Kopf, weil mich ästhetisch halt einfach nicht, auch der Platz, weil er auch so klein ist, so schrumpfköpfig, und das finde ich einfach, also ich finde es einfach nicht angemessen der Größe der Person und der Wichtigkeit. Und ja, das war zum Beispiel sowas, wo ich gehabt habe, das war Das war super, wenn du gerade am Ort des Geschehens bist und es kommt in der Nacht irgend so eine Elvira und schneidet den Kostor.
Voll gut, ja. War der Verdacht, ist auf dich gefallen oder wurdest du verhört?
Nein, es wurde unter vorgehaltener Hand wurde ich verdächtigt und ich habe die Regisseurin vom Stück verdächtigt, wir haben einander alle verdächtigt und eigentlich hat es uns eigentlich allen gut gefallen, aber es war wirklich niemand von uns.
Okay. Und ist es dann noch niemand draufgekommen, wer es war?
Nein, also im Gegensatz zum Kopf von Roy Black, der ist wieder aufgetaucht, aber der Bachmann-Kopf ist nicht mehr aufgetaucht. Ja, ich glaube, weil der Preis ist ja nicht im Sinne, also der ist ja eigentlich nur, also der Namen, entschuldige, den hat sie damals gekriegt, weil diese Gruppe 47 sich halt anlässlich ihres Todes zu Ehren umbenannt, also der Bachmann-Preis ist ja, also der Bezug zu dem, was die Bachmann geschrieben hat, abgesehen davon, dass sie aus der Stadt ist, meiner Meinung nach überhaupt nicht gegeben. Ja. Also ich glaube eher, dass die Bachmann sowas abgelehnt hätte, so wie ich sie gelesen habe. Ja. Aber gut, das ist jetzt dahingestellt, das muss man, die Krot muss man halt fressen, wenn man unsterblich werden will, dass man vielleicht irgendwo drauf ist, ja, wo man nicht will, einen Preis oder so. Aber das finde ich ja grundsätzlich gut. Ja. Grundsätzlich der Preis, der ist ja eigentlich nur da, damit alle ihre Eitelkeit stillen können. Also das ist ja, ich meine, nicht, mir taugt es total, ich finde es super, dass es sowas für Literatur gibt, aber in Wirklichkeit, also mit Literatur hat das ja relativ wenig zu tun. Das ist ja eine Castingshow.
Ja.
Eine Literatur-Castingshow. Mit allem, was dazu gehört, mit Imagefilmchen und Logo und Intro und immer. Also ich mag es gerne, ich finde Castingshows nicht grundsätzlich nicht schlecht, aber das braucht es ja auch, ja, um das ein bisschen mehr sexy zu machen, ja, Literatur.
Sexy ist
ganz wichtig.
Ganz so wie die Casting schon mal eigentlich dann viele Leute nur schauen, weil Dieter Bohlen irgendwas Blödes von sich gibt. So stehen da halt auch die Juroren und Jurorinnen.
Ja, das sind so wie Kabarettisten, die sich die Kalauer vorschreiben, also vorher notieren. Das ist ja lustig. Also ich finde ja auch, diese Art, wie dann darüber gesprochen wird, unterhaltsam, sagen wir so. Aber ich meine, mit Lesen und Literatur hat das relativ wenig zu tun. Das ist halt dann, das ist quasi das Entree vielleicht für etwas, was mal als Literatur kommt, also rezipiert werden kann, für ein Buch, das man vielleicht lesen möchte oder so. Aber also ich finde es auch jetzt nicht so.
Oh, weil wir schon beim Bachmann-Preis sind, woran misst du den literarischen Erfolg? Misst du den an Verkaufszahlen, an Preisen, Übersetzungen oder misst du ihn eher daran, dass Literatur etwas in Bewegung bringt?
Meinen oder überhaupt?
Deinen und überhaupt?
Ja, ich glaube, das ist für jede und jeden unterschiedlich. Mhm. Also viele messen den Erfolg an den Verkaufszahlen. Aber weißt du, die dürfen nicht zu hoch sein, weil du bist schon U, bist nicht mehr E. Ne? Das ist ja auch so zum Beispiel, also die wahren Verkaufszahlen, die sind ja nicht der Literatur vorbehalten. Also das ist die Unterhaltungsliteratur. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja anerkannte und ernste Literatur. So, da fällt schon mal die Verkaufszahl meiner Meinung nach langfristig weg. Das zweite ist die Art, wie du gehuldigt wird, wie du besprochen wirst, wie man dein Werk rezipiert. Da würde ich jetzt sagen, da gibt es eine Vielzahl von Autoren und Autorinnen, die halt eine Riesenfreude haben, wenn sie von den großen Literaturkritikern sofort einen Tag nach Erscheinen des Buches besprochen werden, in den großen deutschen Feuilleton-Medien, von den richtigen Leuten, mit der richtigen Art. Und das nächste ist dann halt Verlag. Bist du bei einem ehrwürdigen Verlag, bei einem großen deutschen ehrwürdigen Verlag, oder bist du bei einem, der vielleicht nicht so ehrwürdig ist und halt auch eine billige Schiene hat oder so? Das nächste ist dann auflagenstark, wie groß ist dein Vorschuss? Taschenbuch, Übersetzungen, Preise, so in der Reihenfolge würde ich sagen. Lesungen, Festivals. Wie groß ist der Raum, in dem du lesen darfst? Liest du im kleinen Nebenkammer oder liest du im großen 300-Leute-Saal? Also das sind jetzt, glaube ich, mal die Eckpfeiler. Für mich persönlich, nachdem es bei mir eh so ist, dass, also mit, glaube ich, der ganze ganz große Erfolg in der Form von dem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, dazu sind meine Bücher, glaube ich, zu polarisierend und zu sperrig. Also von der Thematik vielleicht, von der Sprache eh nicht, glaube ich. Aber das ist die Frage. Ich glaube, dass der Literaturbetrieb immer noch zu patriarchal ist, um sich wirklich mit auf derselben Stufe mit wie etwas, das nicht feministisch ist, mit deinen Sachen auseinanderzusetzen, wobei das besser wird. Also für mich ist ganz wichtig, dass ich gelesen wäre, Und dass das, also dass das, was ich mache, dass das irgendwie was bewegt. Und das zum Beispiel, das ist mit der Elvira, mit dem Kopf von der Bahamas, das war ganz großartig. Mhm. Oder das zum Beispiel, das habe ich auch irrsinnig schön gefunden, dass einfach die Bücher das Metier wechseln und verfilmt werden oder zu Theaterstücken werden. Das ist ganz toll, weil die mehr oder weniger dieses gelesen werden müssen verlassen. Mhm. Und das ist ja eine irrsinnige Hürde. Du erreichst ja nur die Leute, die lesen. Und eigentlich möchte ich ja mit meiner Thematik und mit meinen Geschichten, die ich ja auch drum baue, damit sie leichter funktioniert, ne? Je mehr Leute ich damit erreiche, desto besser. Und das ist natürlich mit Film und Theater noch viel kurz, also niederschwelliger.
Mhm. Also misst du es am Publikum ein bisschen, oder?
Oder wenn Leute nachher zu mir kommen und sagen, so habe ich das noch nie gesehen. Ja. Und das ist für mich das Allergrößte, wenn ich die Perspektive geöffnet habe oder eröffnet habe, die vorher verschlossen war. Das ist für mich, also da ist es eigentlich eh auch schon gleich gut, wenn ich so den Podcast eingeladen wäre und das sagen darf oder um meine Meinung gefragt wird. Für mich ist es für mich auch ein ganz, ein großes, kostbares Geschenk, weil ich das Gefühl habe, ich darf meine Meinung sagen oder ich darf das, was ich zusammengetragen habe an Wissen oder was ich halt glaube, was richtig ist und was falsch ist oder was ich glaube, was wichtig wäre und was unwichtig ist, sagen wir eher so, das darf ich dann einfach artikulieren. Das fragt mich jemand, für mich ist das super. Also das ist eigentlich das, was ich immer wollte. Gescheiter herreden. Nein, das klingt jetzt deppert, aber irgendwie, oder halt, ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Art der Wissensvermittlung, Bildung, Vermittlung von, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also ich weiß auch gar nicht, wie ich da hinkommen bin eigentlich, aber es ist schon über die Bücher natürlich. Die Bücher erzählen eigentlich das, was ich sagen will, ne?
Wenn wir eben das Medium jetzt wechseln, so ein bisschen, der Elvira hat ja ihren Digital Native Adrian dabei und der ist ja bei ihren 12 Provokationen dabei, unterstützt sie, filmt mit, fotografiert mit, aber sie verbreiten ihre Installationen nicht im Netz, und zwar aus einem ganz guten Grund, sie entscheidet das so, und wir haben letzte Woche mit Veronika Schucht, oder nicht letzte Woche, schon länger her, in der Folge zu Geschlechtskritik und Gegenwartsliteratur auch über die Online-Kampagnen Dichter dran und Vorschauen zählen gesprochen. Was sagst du denn zum Online-Aktivismus unserer Generation? Setzt der an der richtigen Stelle an?
Grundsätzlich ja. Mhm. Also ich glaube, dass ein gut formulierter Tweet mehr erreichen kann als ein schwammig formuliertes Gesetz. Ja. Ja, also ich glaube wirklich, dass die, gerade was diese Erweckung, ich glaube, Erweckung ist das, was wir eigentlich brauchen, ist einfach diese schlafenden Frauen aufwecken, die sich in Sicherheit wähnen, aber das nicht sind. Ja. Also das wäre jetzt mein Anspruch. Und das geht, glaube ich, über Tweets und so weiter, glaube ich, dass das ganz grundsätzlich gut ist. Es muss halt gut gemacht sein. Also wo ich mir schwer tue, sind so groß angelegte Hashtag-Kampagnen, die nach ganz kurzer Zeit sich auch wieder abnützen. Mhm. Da war das Dichter dran jetzt deswegen super, weil das so lustig war. Also da bist du einfach dran geblieben, du wolltest alle lesen. Ja? Also ich habe da eins besser als das andere gefunden, habe ich selber welche gemacht, also da habe ich gar nicht mehr aufhören können. Das war super, ja. Und ich dachte, das ist so toll, also es gibt ja nichts Besseres, als wenn so eine Plattitüde umgedreht wird. Also das funktioniert so gut, die Umkehrung, ja. Aber viele Kampagnen verlaufen in den Sand, und zwar, weil es einfach nicht gut gemacht ist. Und du kannst doch nicht für jedes Thema die gleich große Aufmerksamkeit kriegen. Die ganze Zeit halten auch noch. Ne? Ich glaube, es ist die Kombination aus Online-Aktivismus und Solidarisierungen und Protestieren auf der Straße und in den richtigen Ecken sitzen und die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Jurys bilden und die richtigen Frauen mit Preisen auszeichnen. Also das ist nur ein Teil von vielen, nur ein Baustein von vielen, aber ein wichtiger. Also ich glaube, ohne den, gerade die jüngere Generation, geht bitte ohne Insta-Account. Also ich habe jetzt erst seit kurzem einen, aber ohne, das geht wirklich nicht mehr, obwohl da echt nur Bilder sind. Ne? Also das ist hier wirklich wie ein, also das ist für mich wie Pokémon. Ja? Das ist der Inhalt ist so unwichtig, wie das Viech heißt und welches Larvenstadium von dem das ist, aber es ist ganz wichtig. Ja. Also das Bild, ohne Bild geht gar nichts, das merkt man schon.
Warum hat sich Elvira dagegen entschieden?
Ich habe sie nicht zutraut als 60-Jährige. Das war unglaubwürdig. Mhm. Ich hätte mir schon überlegen können, ich habe es mir auch überlegt, ob er das nicht macht, denn er macht das ja auch. Ja?
Ja.
Aber es, das geht dann eben nicht gut. Also das ist dann irgendwann musst du dich entscheiden, ist die jetzt ins 40 ist, dann wäre das mit der Glaubwürdigkeit zwischen den beiden meiner Meinung nach nicht gegangen, dann wäre sich das auch nicht ausgegangen, dass die eine 68erin ist. Ne? Also ich glaube, eine 60-Jährige, die dann, das ist ja auch, das hat auch was Oberflächliches natürlich. Ja. Und wenn, hätte die das natürlich über Insta machen müssen.
Ja.
Und die hätte vielleicht, die Elvira hätte vielleicht ein Facebook-Profil, ohne Foto. Ja. Und dann dachte ich, boah, ich soll aber gar nicht machen, die kriegt das nicht hin. Und das ist auch okay, muss sie nicht. Das ist nicht ihre Generation. Sie muss ja nicht die Eier legen, die wollen mich so aussehen, die alles macht. Die macht ja eh eine ganz eine tolle Arbeit. Und den Rest müssen halt, und das sagt sie ja, es müssen die Jungen ran. Also die beschwert sich auch, dass sie alles selber machen muss. Und da hat sie sich verweigert. Und es wäre auch meiner Meinung nach, glaube ich, schwieriger gewesen, die beiden so lange im Dunkeln zu lassen. Und die hätte früher Schwierigkeiten bekommen, wenn sie einen offiziellen Insta- oder Facebook-Account gehabt hätten, hätten sie früher Probleme bekommen. Und das habe ich mir dann auch überlegt, also dann wird man das zu kriminaltechnisch. Dann habe ich die Polizei, das wollte ich ja nicht, ich wollte ja keinen Krimi machen. Ne?
Und Adrian ist eh zu lethargisch.
Ja, genau. Also das war dann so, wie ich die Figuren angelegt habe, war das dann nicht drin. Aber es wäre natürlich auch eine gute Idee, glaube ich, für eine Romanfigur. Aber in Wirklichkeit tut es ja nie weh, ne? Also digital tut nie weh.
Ja.
Tut immer nur kurz weh, vielleicht, aber kein dauerhaftes, kein langanhaltender Effekt. Nie.
Kommen wir nochmal zurück auf den patriarchalisch geprägten Buchmarkt. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Wie ist es denn, wenn man als Autorin ein Buch schreibt, hat man das dann irgendwie im Hinterkopf, wer an den Machthebeln sitzt, für wen man, also nicht für wen man schreibt, aber wer darüber dann hauptsächlich urteilen wird. Gibt es da irgendwie Gegenstrategien oder kann man das ausblenden?
Also ich kann es nicht ausblenden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die ganze Zeit das schon die Kritiken gelesen im Kopf, während ich geschrieben habe. Und war aber ganz anders dann. Also es ist dann ganz anders gekommen, als ich es gedacht habe. Aber ich habe mir gedacht, also ich denke mir immer wieder, und ich habe auch die Erfahrung schon gemacht, also wenn ich nur positives Feedback kriege, habe ich was falsch gemacht mit dem Thema, was ich angehe. Und ich gehe ja wirklich teilweise die heiligen Kühe an. Und ich weiß, auch aus den letzten Büchern, du kannst es nie allen recht machen. Widerstand ist vorprogrammiert, Lob ist auch vorprogrammiert, also Lob für den Mut ist immer dabei, meiner Meinung nach, das kriege ich eigentlich für jedes Buch wurde ich für meinen Mut und für meine Offenheit gelobt, das finde ich gut, ja, weil es auch schwierig ist, so aufzumachen, aber auf der anderen Seite mittlerweile habe ich glücklicherweise, auch durch die Preise, der letzte Preis war ganz wichtig, quasi die Legitimation, dass ich eine Schriftstellerin bin, der man das eigentlich nicht mehr aberkennen kann oder nicht mehr abtrotzen kann. Ja? Dieses, du bist ja gar nicht wirklich, du tust ja nur, du hast ja nur, ich weiß nicht, was einem alles vorgeworfen wird, was man nicht für unglaubliche Erleichterungen in Kauf genommen hätte oder so. Also das ist ja absurd. Ich glaube ja gar nicht, was ich für E-Mails kriege. Also das, was mir da unterstellt wird. Aber das mittlerweile steht das auf so guten Füßen, dass mir wirklich wurscht ist. Also das ist einfach, das ist ein Hintergrundgeräusch, das gehört dazu, zu der Produktion meiner Texte, gehört auch das, auch den Postings, auch meine journalistischen Texte, gehört immer dazu, dass ich ganz viel erbitterte, böse E-Mails und Postings kriege drunter. Und das gehört dazu. Das ist wie Asche nach dem Feuer, gehört einfach dann dieser Müll unter den Vor. Und das sind natürlich auch berechtigte Schmerzen, die diese Leute haben, die das schreiben. Sicher, dann will denen bitte was weggenommen, oder denen will ich ja was wegnehmen, denen will ich ja die Macht wegnehmen. Das ist ja der große Irrtum, dass alle glauben, dass, wenn das Patriarchat einmal nicht mehr ist, dann werden sie alle glücklicher sein. Also niemand wird, also diese Patriarchen, die kriegen ja, die haben einen Machtverlust. Also der Kuchen, der wird nicht größer, nur wenn wir Feminismus haben, dann. Also ich glaube das nicht. Und das ist völlig berechtigt, dass ich würde mich auch nicht mögen. wenn ich ein alter Patriarch wäre.
Darf ich die mit einer Rezension konfrontieren, die wir da gefunden haben im Netz? Und zwar Martin Halter hat in seiner Rezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja.
Es ist nicht, wer ich aller nicht bin und welcher.
Ja, ganz genau.
Dann lese
ich lese es kurz mal vor. Und es ist nicht so, dass Gertraud Klemm als Autorin keinen Erfolg hätte. Ihr Muttergehäuse wurde viel gelobt, ihr Aberland bekam den Publikumspreis und
Klagenfurt und wurde 2015 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Dass es dennoch nur für den Irrseher Pegasus gereicht hat, wurmt Klemm aber doch. Jedenfalls hat sich in ihr einiges an Wut auf den männlich dominierten Literaturbetrieb aufgestaut, der den großen Werken großer alter Frauen im Zweifel doch lieber die provozierenden Geniestreiche männlicher Langeweiler vorzieht. Was sagst du, wenn eben sowas auf dich zukommt, solche Rezensionen, die so eindeutig nichts von der Qualität von dem, was du schreibst, irgendwie besprechen, sondern wirklich nur auf deine Persönlichkeit, auf deine Wut, auf deine, also auf ganz emotionaler Basis daherkommen, aber nicht auf qualitativer Ebene.
Dann hat er es so gelesen, der Herr Halter. Ne? Also das ist, ich finde, es entlarvt ja schon, wie er mein Buch gelesen hat. Also für mich ist das schon ein, dass da ein gewisser Groll durchsteht und dass er mir unterstellt, eine gewisse, wie sagt man das, eine unbefriedigte Schriftstellerin zu sein, ein bisschen, also nicht mit dem Lob ausgestattet, das ich gern hätte. Ja, ich bin ja komme aus der Ecke, dass ich bin total froh, dass ich in der FAZ rezensiert wäre, ja. Also das ist für mich schon, dass sich da überhaupt jemand ärgert über mich öffentlich, ist ja schon eine unglaubliche Auszeichnung, ja. Was mich bei der Rezension mehr gestört hat, ist, dass er da mehr oder weniger sagt, ich glaube, dass ich nicht so witzig bin wie die Sargnagel und nicht so politisch oder nicht so gescheit wie die Streichowitz ungefähr oder wie die Jelinek.
Ja.
Das weiß ich jetzt nicht, aber wo ich mir denke, es bleiben dann ja eh nur zwei, drei Steinchen in sein, also die für österreichische Literatur von Frauen ist und da passe ich halt jetzt, also so als müsste es ein oder zwei Typen geben, witzig oder gescheit. Und also das, also für mich ist diese Kategorie dann so absurd gewesen, wo ich mir gedacht habe, es ist auch sehr, wie soll ich sagen, es ist auch sehr herablassend auf die österreichische Literatur, finde ich. Also wenn man das vergleicht mit einem Mann, ist, wenn er dann sagt, nein, er ist nicht so leicht, so gut lesbar wie der Seetaler und er ist nicht so, war nicht so lustig wie, ich weiß nicht, das kann man überhaupt nicht, das ist so absurd, dass mir gar nichts einfällt. Ja. Also es ist quasi, es gibt drei österreichische Frauen und die muss ich jetzt da in drei kleine Schubladen reinpacken und wodurch die Klemme jetzt dazu. Ich habe keine Schublade mehr, weil die österreichische Literatur ist so klein und unbedeutend. Warum schreibe ich überhaupt diese Rezension?
Ja.
Wer hat mir das aufgebrummt? Ein bisschen so, das Gefühl habe ich, dass das ist wie so, irgendjemand muss das jetzt machen, so kommt es mir vor. Aber das ist vielleicht auch eine Unterstellung. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich mir dachte, das steht ja auch für sich. Ne?
Ja.
So, ich habe viele Rezensionen stehen für sich. Das ist ja das. Das finde ich ganz lustig, wie wenig die Rezensenten wissen, wie viel sie von sich preisgeben, wie sie eben ihre Sprache wählen, wie sie die Texte besprechen, was dann schon vorher an Vorbehalten eigentlich versteckt ist in der Sprache. Das lese ich halt raus. Ne? Und nicht nur ich. Das haben wir auch, die Veronika hat das ja auch ganz gut beobachtet und schon beschrieben, dass eine völlig andere Art von Sprache verwendet wird für die Bücher von Frauen. Das ist wie wenn das eine Veterinärsprache wäre oder so eine Ärztesprache für die Frauen. Nimmt man dann ganz andere Worte, weil das die normalen Männerworte nicht passen oder so. Also das ist so lustig. Oder?
Dabei ist der Großteil der Rezensionen ja in eine andere Richtung gegangen. Das muss man auch dazu sagen.
Das stimmt.
Das ist schon zwar vorwiegend oder überwiegend von Frauen besprochen worden, aber nicht nur. Und die Rezensionen, die von Männern verfasst worden sind, sind auch sehr, also die ich gelesen habe.
Es sind in Österreich fast nur von Männern besprochen worden. Also das war für mich ganz eine große Überraschung. Sehr, sehr wohlwollend. Das hat mir, das hätte ich dem Buch nicht zugetraut, dass es den Weg dahin findet. Also das ist für mich auch eine ganz große Auszeichnung, dass ich aus dieser Schmuddelecke, dass ich scheinbar als Autorin aus dieser unberührbaren Paria-Feminismus-Ecke rausgekommen bin und scheinbar in diesem literarischen Mainstream angekommen. Also ich finde es großartig. Ja. Wobei ich mich auch immer frage, machen die das, weil sie es wollen oder weil sie müssen?
Ja.
Oder weil jetzt einfach auch schon mitgezählt wird, wer was bespricht und weil einfach die richtigen Kategorien gezählt werden, nämlich Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, das ist das Ganze. Ja. Also das ist schon, ich finde, das ist ja schön, dass es Frauen gibt, die echt eins und eins zusammenzählen und diese Zahlen noch veröffentlichen.
Ja. Ich habe es vorher schon angekündigt, dass wir eigentlich auch mit dir über das Alter sprechen wollen. Das führt mir jetzt zu meiner letzten Frage. Im Roman geht es nicht nur um männlich dominierte Macht, sondern auch darum, wie unsere Gesellschaft mit dem Alter umgeht. Und vor allem natürlich mit alternden Frauen, kommt man vor. Und welchen Stellenwert nehmen alternde Menschen und vielleicht Frauen im Speziellen in unserer Gesellschaft ein? Was sagst du? Was ist da die Krux? Was ist da das Problem?
Wenn du mächtig bist und ein Mann so viel Geld hast, dann kannst du dich vom Stigma des Alters wegkaufen. Aber dass unsere Gesellschaft das überhaupt nicht mit hinkriegt, meiner Meinung nach, das Alter mit einer Aufwertung oder mit die Lebenserfahrung, die zunehmende irgendwie mit einer Wertsteigerung oder mit einer, zumindest der Wert gleich bleibt. Ne? Aber das ist, ich finde das schrecklich. Also ich finde das ganz, ganz schrecklich, was mit Frauen passiert. Also das fängt ja schon mit 40 an. Das fängt ja schon an, wenn du die ersten weißen Haare kriegst oder im Wechsel kommst oder so. Also diese Abwertung, das ist ein Wahnsinn. Das spürt man erst, wenn man selber schon drin ist oder andere zuhört. Also das ist wirklich, das ist noch eine andere Liga, dieses unsichtbar gemacht werden. Das kann ich jetzt von mir jetzt nicht sagen, dass ich unsichtbar bin, aber wenn du dann wieder bei der Mathematik sind und zählen, wie viele Frauen über 40 sind in den Medien vertreten, dürfen Nachrichten sprechen, dürfen Schauspielerinnen sein, was passiert mit älteren Männern, die bleiben einfach drinnen, die Frauen neben ihnen werden immer jünger. Also das zieht sich sogar in die Cartoons hinein. Also nicht einmal in die Cartoons dürfen die Frauen alt werden. Also das ist ja absurd. Alle jungen, fesch und anorektisch. Ja. Und haben einen Riesenbusen trotzdem. Ja. Was ist anorektisch, sind sehr spannend. Aber dieses Ganze, dieses sexualisierte, jugendlastig, also das macht was ganz Schlimmes mit uns Frauen, wenn wir nicht altern dürfen, weil wir nicht entspannt leben können. Ne? Also ich glaube, das ist eine riesen, völlig unbegründete Riesenangst, die da großgezogen wird und mit der halt auch eine riesige Industrie ernährt wird. Das ist ja auch der Hintergrund von dem. Das ist nicht nur politisch passiert, sondern auch kapitalistisch gewollt. Und also das ist mir, deswegen wollte ich unbedingt, dass diese Elvira so jung ist, weil ich das brechen wollte, weil ich auch mal eine ältere Frau, älter, die 60 Jahre, weil ich die mal einfach in der Blüte ihres Lebens auch zeigen wollte. Das ist auch noch eine Blüte, das ist nicht mehr alles welk und trocken und niemand möchte es mehr und es ist nicht mehr lebenswert und nicht mehr lustig. Und also das kann auch eine unglaubliche Frische haben, glaube ich. Das bricht momentan auch auf, habe ich das Gefühl. Also das gibt einen großen Mut von Frauen, über das alles zu sprechen und einfach sich darüber hinwegzusetzen. Ja, und nicht zu verschwinden, so wie es das eigentlich sollte, dann möglichst früh sterben, damit es nicht dem Gesundheitssystem noch zur Last fällt. Ja.
Ja, eben Elvira kann da ja ein massives Vorbild sein, irgendwie, die als ganz, ganz starke Frau gezeichnet, da wirklich ihr Leben lebt und so viel erfüllter wie Adrian.
Ja, das war aber das wahnsinnig schwierig war, durchzuhalten, ne? Weil natürlich, also gerade... Gerade was gesundheitlich einfach auf, mit den Zähnen zum Beispiel. Ja. Das kommt einfach auf einen zu. Die wenigsten Leute haben mit 60 noch alle eigenen Zähne und müssen nicht dauernd zum Zahnarzt und lassen Unmengen von Geld dort. Das ist ein Thema. Das muss man halt aushalten. Das ist okay. Geht man zum, also für mich ist das. Aber das war auch so eine, es waren so Einschränkungen, wo ich dachte, aber es ist natürlich. Körperlich wird es nicht unbedingt leichter, aber es ist nichts also wenig dabei, was unmöglich ist. Ne? Also es ist wirklich immer der Blick von außen drauf. Mhm. Und diese Lebenslust, das Lebenslust etwas ist, was der Jugend zugeschrieben wird. Und das stimmt aber nicht. Weil die Lebenslust ist altersunabhängig, ja? Oder zustandsunabhängig.
Herzlichen Dank fürs Gespräch. Also es war jetzt umfassend. Herzlichen Dank und intensiv. Dankeschön.
Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.